Sterbsünder.
Das ist doch mal ein schöner Ansatz. Und ich darf wiederum betonen, dass ich das gar nicht hören werde, dass ich hier im Urlaub bin und deswegen auch keine Podcasts mache und überhaupt irgendwo auf einer Südseeinsel am Strand liege so und schaue so den Haien zu, wie sie da herumschwimmen und auf mich warten und so. Also Sie brauchen sich auch nicht weiter aufregen. Wie gesagt, diesen Podcast gibt es gar nicht. Jetzt ist er so, wie komme ich auf die Idee, Sterbsünder. Abgesehen davon, dass total nette evangelische Pfarrer eine dunkle Seite haben und irgendwie dazu neigen, zu sagen, irgendwann einmal tat ich wirklich gern so, wie es der Luther noch ausgelassen hat, so diese Geschichte einmal und so und sie aufrütteln und ich weiß nicht was. Und nein, ich muss es Ihnen wirklich gestehen, auch wenn Sie jetzt nie mehr wieder zuhören, ich bin ein absoluter Erdogan-Fan. Also absoluter. Der Mann ist kreativ, man muss es sagen. Also nicht nur, indem er dauernd irgendwelche Leute dran schuld werden lässt, an dem, was er selber politisch völlig verhockt und die Türkei in immer größere wirtschaftliche Schwierigkeiten bringt und ganz furchtbar und so weiter und so fort. Er ist kreativ. Ein Jahr seit dieser eigenartige Putsch, ob es den wirklich gegeben hat, wird noch immer gestritten oder ob das nur eine Inszenierung war. Ich kann nichts dazu sagen, ich weiß nichts. Ein Jahr und jeder, der in dieser Nacht jetzt irgendwen anrufen wollte, also stellen Sie sich vor, Sie gehen hin und sagen, jetzt rufe ich die Oma an. Und wollen die Oma anrufen und plötzlich war der Erdogan dran. Der hat 20 Sekunden irgendwie, also nicht Stirbsünder gesagt, aber irgendwie, wir werden es packen gegen die bösen Gülen-Menschen und wir haben schon gepackt und wir werden es noch viel mehr packen und vielleicht hat er so tendenziell so im Subkontext sozusagen hat er dann schon gesagt, Stirbsünder, wenn du mich nicht wählst und liebst. Aber das haben solche Leute eh an sich, also was soll's. Jetzt könnte man das natürlich ausbauen, weil, sagen wir uns ehrlich, wenn man sich ein YouTube-Video anschaut, muss man eh vorher immer warten, nicht immer, aber immer öfter warten, bis diese depperte Werbung abgelaufen ist, bis du weiterklicken kannst. Irgendwo im Internet bist du unterwegs, schaust, suchst irgendwas, kommst auf eine Webseite, musst zuerst irgendein Pop-up wegklicken, bevor du überhaupt was lesen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt es ja eigentlich eh schon überall, nur beim Telefonieren noch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel das Telefonieren kostenlos machen würde und dafür muss man sich halt das immer anhören und ich wollte jetzt einfach mal so sagen, also Sterbsünder, aber mit dem Zusatz und einen ganz wunderschönen, gottgesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre evangelische Pfarrgemeinde, wäre also zum Beispiel erster Ansatz. Ich werde am Schluss noch sagen, warum ich nicht glaube, dass wir das machen würden, aber das ist eine andere Sache. Aber nehmen wir zum Beispiel an, Sterbsünder, deine IS-Zelle, die gerade Bomben bastelt. Also ist zum Beispiel, das hätte zum Beispiel eine gewisse Werbewirkung. Also da taten dann relativ viele Leute nicht mehr auf die Straßen gehen. Was weiß ich, Stirbsünder, wenn du nicht glaubst, dass ich dein Trump, die America First und so weiter und so fort, das wäre zum Beispiel auch denkbar. In Deutschland und in Österreich gibt es einen Wahlkampf. Hier wäre natürlich auch die Werbeeinschaltung Stirbsünder, wenn du nicht meine Partei, die muss jetzt natürlich schon irgendwie genannt werden, wählst. Evangelische Kirche würde sich sicher daran beteiligen. Das Ganze jetzt so 10 bis 20 Jahre beraten, herauskommen würde dann irgendwas in der Art und Weise, also wissen Sie, wir möchten Ihnen wirklich nicht auf die Nerven gehen. Na, ganz sicherlich möchten wir Ihnen nicht auf die Nerven gehen, aber, also nur wenn Sie jetzt nichts anderes tun haben und uns kurz zuhören würden, es wäre schon unter Umständen denkbar, piep, jetzt ist nämlich die Werbeeinschaltung vorbei. Weil wir sind schon irgendwie putzig, also das möchte ich schon sagen. Wir sind liebe Menschen. Es ist jetzt immer natürlich die große Frage, soll man jetzt doch nicht wieder so richtig volle Bulle reingehen und gib ihm und stirb Sünder und so weiter und so fort. Und eigentlich nein. Also wissen Sie warum? Obwohl ich immer wieder so der Ansicht bin, mein Gott, geht mir das auf die Nerven, das ist alles so langweilig, da muss doch endlich einmal was geschehen. Haben wir auch zumindest in Österreich einen sehr tollen Gedenktag, der aber eigentlich natürlich nicht gedacht wurde, weil wir sind ja alle irrsinnig cool drauf. Und zwar ist das 90 Jahre Justizpalastbrand. Gut, worum geht's da? Also ich befürchte fast, dass ich es auch für Österreicher sagen muss, aber für Deutsche auf jeden Fall. Also 90 Jahre und Kaiserreich ist vorbei und die ganzen Soldaten sind heimgekommen, sind nicht entwaffnet worden, was eigentlich das größte Verbrechen überhaupt ist. Die haben also alle ihre Buffen mitgehabt, die haben Maschinenquere mitgehabt, die haben Munition mitgehabt, die haben was weiß ich was mitgehabt. Und in diesem plötzlichen, schlussendlichen Zerfall der Donaumonarchie, K&K-Monarchie, habsburgischen Herrschaft, weiß die Gesellschaft nicht richtig damit umzugehen. Und jetzt bilden sich zwei extreme Pole heraus. Das eine eben die Sozialdemokratie, die allerdings sehr, sehr, sehr links war, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und die hat einen Schutzbund. Das sind halt die Arbeiter, die mit ihren Waffen, die sie aus dem Ersten Weltkrieg mit nach Haus gebracht haben, wirklich im Gleichschritt da durch die Straßen ziehen. Und die andere Seite sind die Hannenschwanzler, Frontkämpfer und sonst was. Das waren halt das ganze konservative Spektrum, das dann im Austrofaschismus mündet. Also ganz viel, da gibt es jetzt noch x Untergruppen, also nur der Schutzbund ist also wirklich was Geschlossenes, das deckt praktisch das gesamte linke Spektrum an, ab während eben das Rechte zerfällt von relativ gemäßigten Träumern, die wollen wieder den Kaiser am Thron sehen und dann sind wir wieder wer, bis hin zu den Nazis, die dann auch illegal wären und so weiter und so fort. Wurscht. Und da gibt es ein Dörfchen in Burgenland namens Schattendorf. Und dort gibt es die Situation, dass aus irgendwie treffen sich da ziemlich viele Schutzbundmenschen und da gibt es irgendeinen Vortrag und so. Und die ziehen dann also als geordneter Verband durch dieses Dörfchen, durch dieses Schattendorf durch und kommen dann an einem Gasthaus vorbei, das wo es allgemein bekannt ist, das ist also der Treffpunkt der Frontkämpfer und der Hannenschwanzler. Also Hannenschwanzler, wieso? Das ist eben eine Feder am Hut gewesen. Ja, deswegen Hannenschwanz auf Österreichisch, Hannenschwanzler. Und die ziehen da vorbei und schreien und pfui und pfui. Und dann kommt es offenkundig zu einer Konfrontation. Ein paar, die ganz am Ende von diesem Zug sind, verlassen den Zug, reißen die Wirtshaustür auf, schreien eine, kommt's außer, wenn's einen Mut habt, und also so eine Einladung zum Prügeln. Soweit ist die Sache noch klar. Weiters ist klar, dass aus dem ersten Stock dieses Hauses geschossen wird. Und dabei wird auch ein Kind erschossen, ein Kind, ja. Das dort auf der Straße. Es gibt eine ganz furchtbare Zeugenaussage dazu, also wie das von einem Mann, der sich dort an eine Mauer drückt und dann plötzlich sieht, wie dieses Kind tot zusammenbricht und sieht, wie jemand anderer versucht, ihn zu retten. Und dann wird auch noch ein Kriegsinvalide des Ersten Weltkriegs, der zum Schutzbund gehört hat, auch noch erschossen. Und dann passieren ganz viele Dinge und dann wird der Prozess nach Wien verlagert, aus dem einfachen Grund, weil die Stimmung in Burgenland so irrsinnig aufgeheizt ist, dass also nicht mit einem ordentlichen Verfahren mehr zu rechnen ist. Und diese drei Leute, also die Zeugenaussagen sind da vollkommen übereinstimmend, im ersten Stock dieses Hauses waren nur diese drei, werden freigesprochen. Werden allen Ernstes freigesprochen. Damals kannte die österreichische Strafprozessordnung noch nicht die Möglichkeit, dass der Richter einen offenkundigen Unsinn der Geschworenen aufhebt und die ganze Sache eteritissima in die nächsthöhere Instanz weiterreicht. Das wurde erst danach eingeführt. Am Tag danach versammeln sie irrsinnig viele Mitglieder des Schutzbundes. Es kommt zu einem Marsch aus den Außenbezirken, aus den Arbeiterbezirken in Richtung Innenstadt, Justizpalast. Schon am Weg hin gibt es Tote, die berittene Polizei greift, versucht also diesen Zug zu stoppen, reitet die an mit Säbelhieben auf die Vordersten drauf und ist aber nicht zu stoppen, weil das so viele Leute sind, die so irrsinnig wütend sind, dass da Leute und vor allem ein Kind erschossen wurde und die offenkundigen Täter freigesprochen worden sind. Und das Ganze führt dann dazu, dass der Justizpalast, also der Bereich drinnen, wo einfach die Gerichtssäle sind, wo dieses Urteil gefällt wurde, angezündet wird. Insgesamt kostet dieser Tag 60 Menschen das Leben, weil dann also in die Menge hineingeschossen wird und die schießen wieder zurück und so weiter und so fort. Das ist der Punkt, ab dem es in Österreich absolut total abwärts geht, im Austrofaschismus münden wird und schlussendlich im Nationalsozialismus münden wird. Das ist also der Knackpunkt, das Freisprechen. Jetzt habe ich ja Urlaub und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin ja schon Akademiker und ich habe mal wissenschaftlich arbeiten gelernt und spannenderweise habe ich was Tolles gefunden, und zwar die Originalprozessakten. Diese Originalprozessakten sind für jeden zugänglich, sind digitalisiert und Sie finden das unter Stadt Wien, also www.wien.gv.at/, und dann geht es so weiter. Da sind die alten Gerichtsakten allesamt digitalisiert und die kann man, also brauchst du nicht einmal anmelden und so weiter und so fort. Ja, und das kann man dort lesen. Unglaublich, unglaublich, unglaublich viele, viele Akten. Josef Charman Senior, Vater eines der Angeklagten. Um circa 2 Uhr nachmittags des gestrigen Tages fanden sich 9 bis 10 Männer, und zwar bis auf einen, welcher Sozialdemokrat ist, allesamt Frontkämpfe in meinem Gasthaus ein. Für 3 Uhr Nachmittag war eine Frontkämpferversammlung angesagt. Um circa 2 Uhr marschierten von Baumgarten, Klingenbach und Straßburg die Schutzbündler am Gasthaus in der Richtung gegen den Bahnhof vorbei. Ein gewisser, und ich muss jetzt sagen, also das Ganze ist teilweise sehr schlecht zu lesen, muss ich jetzt auch sagen, Preschitz kann ich nicht genau sagen, der Kommandant der Schutzbündler aus Baumgarten kam nun durch den Hof in die Gaststube, derselbe befand sich in Begleitung von circa 60 Mann und befahl, alle Türen schließen. Ich schickte auf das hin meinen Sohn Josef Charman in die Wohnung, er solle Alarmschüsse abfeuern. Ich hörte daraufhin 2 Schüsse krachen, und 5 Minuten später erschien der Gendarm Marie-Inspektor Witwer und bewog die Schutzbündler zum Abzug. Gegen 4 Uhr kamen einige Radfahrer der Schutzbündler und schrien auf der Straße, dass die 4 Frontkämpfer, welche aus Wien mit dem Zug gekommen sind, mit den Riemen geschlagen worden sind. Bald darauf kamen 50 Schutzbündler in der Richtung vom Bahnhof, wovon der erste Teil vor dem Gasthaus vorbeimarschierte und der zweite Teil in den Hof meines Gasthauses sich begab, und einige schrien: Kommt heraus, Genossen, wenn ihr die Courage habt. Daraufhin zogen mehrere, deren Name mir unbekannt ist, Revolver heraus und schossen gegen die Türe des Gasthauses, der Gasthausküche. Ein anderer Teil der Schutzbündler begab sich auf die rückwärtige Seite des Hauses und schoss dort über die Mauer. Ich befand mich, als geschossen worden ist, in der Schank und floh durch die 3 angrenzenden Zimmer nach rückwärts und begab mich zu den Nachbarsleuten Michael und Theresa Schwentenwein, wo selbst ich circa vier nachmittags einen Viertel bis eineinhalb Stunden verblieb, wobei ich bei den Leuten beim Futtern hier half. Nach circa eineinhalb Stunden sagte mir die Theresa Schweintwein, es ist alles ruhig, und ich begab mich so dann nach Hause. Als ich nach Hause kam, war mein Sohn bereits verschwunden. Ich besitze ein 16-kalibriges Jagdgewehr und verwende 4er, 5er und 8er Schrot. Das Gewehr lehnte gewöhnlich, vielleicht heißt das immer, in meinem Schlafzimmer. Als ich von Schwentenwein nach Hause kam, war das Gewehr verschwunden. Das ist der Vater eines der Angeklagten. Warum lese ich Ihnen das vor, das lese ich Ihnen ganz einfach deswegen vor, damit Sie mal einen Eindruck kriegen, was das heißt, wenn die Dinge dann entgleiten. Sachverständiger Dr. Oskar Dinder, Mattersburg Hauptplatz 8. Gegeben nach Erinnerung an einen bereits abgelegten Sachverständigen Eid, ergänzend zum Bescheid und Gutachten vom 31.01.1927 über Befragung. Unserer Erinnerung nach dürften 6 bis 8 Projektile der Leiche des Tschmaritis, ich kann es nicht genau aussprechen, tut mir leid, entnommen worden sein, von denen die meisten plattgedrückt waren und zwischen Kopf, Schwart und Knochen gefunden wurden. Die Projektile wurden mit größter Wahrscheinlichkeit in das Glas zur Kopfschwarte gelegt. Also, das ist jetzt von der Obduktion her. Ein Schrotkorn dürfte unserer Erinnerung nach den Knochen perforiert haben, ohne jedoch das Gehirn zu verletzen. Dieses Projektil war vor Eröffnung der Schädelkapsel durch den knöchernen Schusskanal hindurch als rundliche Wölbung sichtbar. Ob wir es aber nach Absprengung des Schädelsknochen von innen aus noch gesehen oder vorgefunden haben, ist uns nicht verlässlich in Erinnerung. Wir können deshalb nicht sagen, ob die Beschreibung im Obduktionsprotokoll sich auf den Anblick vor der Absprengung der Schädelkapsel oder auf den Zeitpunkt nachher bezieht. Jedenfalls war an dieser Stelle die Gehirnoberfläche makroskopisch unverändert. Von einem Schusskanal kann kaum gesprochen werden, da dem kurzen Loch in der Kopfschwarte und Schädelkapsel die Bezeichnung Kapsel Kanal nicht gut zukommt. Dann haben wir ganz spannende Zeichnungen, jetzt hier Ausforschungsposten des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland beim Landesgericht Wien 2. Sieht man also das Zeichnungen des Hauses mit Schuss- und Steinwurfspuren. Das Spannende bei der ganzen Geschichte ist die Tatsache, dass das Haus Wohnhaus Charmann nur Spuren von Steinwürfen zeigt und keine Schussspuren zeigt. Ja, ich und der Pinter Josef standen bei Adrigan seiner Gasse, wo jetzt das Kreuz steht. Da wurde eben geschossen. Ich sah den Schützen, der am Fenster F des Kitze stand, und zwar auf der rechten Seite von mir aus gesehen, der sichtbare Gewehrlauf ruhte auf dem Fenstergitter, und zwar in einer Masche des Gitters links von dem Fenster in 2 senkrechten Hälften teilenden Mittelholz. Ich druckte mich an die Mauer des Hauses des Trimmel, und ebenso machte es der Pinter Josef. Da hat der kleine Krösnick und der kleine Haring geschrien. Ich habe den Haring rasch zum Adrian auf den Hof gezogen. Als ich wieder herauskam, lag der kleine Krösig in den Armen seines Onkels neben der Brücke. Wie ich das sah, lief ich heim. Es dürfte der 5. Schuss gewesen sein, der den Krösing traf. Ob in dem Zeitpunkt, als ich den Krösing in den Armen seines Onkels liegen sah, noch Schüsse fielen, weiß ich nicht, weil ich bin gleich weggerannt. Wir standen vor dem Hause des Adrian in folgender Reihenfolge, das kann ich mir jetzt, glaube ich, überspringen. Ich habe mich im Moment des Schießens an die vorspringende Mauer des Hauses des Trimmel gedruckt und hatte trotzdem Ausblick auf das Fenster des Charman, weil mich der Baum vor dem Hause des Charman nicht behindert hat. Ich konnte noch gerade an dem Haus vorbeisehen. Ich habe das Gesicht des Charman Josef Junior ganz genau während des Schießens gesehen. Mein Vater ist Taglöhner am Meierhof in Brandl. Er ist weder bei den Frontkämpfern noch beim Schutzbund. Ich habe gute Augen. Ich habe den Grössing, wie ich in den Hof des Adrian mit dem kleinen Haring lief, von meinem früheren Standpunkt aus rufen gehört, ach Gott, da dürfte er schon getroffen gewesen sein. Damals dürfte schon der fünfte Schuss gefallen sein. Alle Schüsse fielen aus dem Haus, Hause Charman. Haring wurde auch verwundet, und zwar am Mittelfinger der rechten Hand, sonst sah ich an ihm keine Wunde. Sie können sich das alles durchlesen. Es sind, ich weiß nicht, wie viel man meint, das müsste man halbwegs schätzen können. Also es sind 6 DIN A4 Seiten nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es müssten um die 350 Seiten sein, verschiedenster Vernehmungsprotokolle und so weiter und so fort. Bis hin, das Ganze endet dann mit dem Gerichtsurteil und der Enthaftung. Warum habe ich das jetzt angefangen mit Stirbsünder? Wissen Sie, wenn man so anfängt mit Stirbsünder, wenn man solche Sachen macht wie der Herr Erdogan jetzt, mit dem wir werden den Verschwörern den Kopf abreißen, dann hast du am Schluss solche Sachen. Dann hast du Leute, die behaupten, sie hätten aufs Haus geschossen, obwohl in dem ganzen Haus niemals Einschussspuren zu finden waren. Dann hast du Leute, die aus einer Schießerei weggehen zum Nachbarn und denen dann beim Viecherfüttern helfen, was auch sehr, sehr glaubhaft ist, und 1,5 Stunden überhaupt nichts mitkriegen. Dann hast du so eine Geschichte wie die letzte Zeugenaussage, wo dann jemand einfach sagt, dass er gesehen hat, wie der Kleine tot war, der andere getroffen. Das hast du dann am Schluss. Und am Schluss hast du ein Urteil, wo völlig eingeschüchterte 12 Geschworene, die sich selbst zu der einen oder anderen Seite rechnen, einen Freispruch fällen, der dann schlussendlich in 60 Toten und dem brennenden Justizpalast endet. Wir leben heutzutage in einer wirklich friedlichen Zeit. Und das ist ganz wunderbar, nur es laufen bei uns die Brandstifter rum. Damit meine ich nicht die Volltrottel und irgendwelche Steine oder Molotow-Cocktails werfen. Das sind keine Brandstifter, das sind nur Trotteln. Damit meine ich nicht einmal irgendwelche irrsinnigen Terrorattentäter vom IS, die mit einem Lastwagen auf einer Promenade am Mittelmeer einduschen in eine feiernde Gruppe Menschen. Das sind einfach auch nur Arschlöcher. Damit meine ich jene, die die Angst schüren aus politischen Gründen. Die Angst schüren und dazu führen, dass dann vielleicht das passiert, was in Österreich jetzt gerade passiert ist, dass sich unglaublich viele Menschen eine Schusswaffe kaufen. Und wissen Sie, wenn die da sind, dann kann es sein, dass vom Haus geschrien wird. Dann kann es zu bläden Ebenen kommen. Und was an diesen ganzen Aussagen total typisch ist, ich meine, es sind natürlich auch Verteidigungen der Familie Charman und der anderen Leute, die halt hier ja auch irgendwie mit ihnen verwandt oder befreundet sind, die dann plötzlich behaupten, die auf der Straße haben plötzlich Waffen in der Hand gehabt. Die haben alle haben Pistolen in der Hand gehabt. Alle haben Pistolen in der Hand gehabt, nicht? Und die haben dann auf die Küchentür geschossen. Das Einzige, was nachweisbar ist, das sind die Steine geflogen, sind Steine fliegen, ist auch schlecht, aber es ist ein Riesenunterschied zu Pistolenschüssen. Und vielleicht haben die drinnen wirklich geglaubt, dass auf das Haus geschossen wird. Haben wirklich geglaubt, sie müssten sich verteidigen. Das hat immer einen unglaublich langen Vorlauf, nicht? Wovor ich Angst habe, Das hat einen Vorlauf. Da müssen mir schon ganz viele Menschen erzählt haben, wie gefährlich die anderen sind. Sie werden es nicht glauben, wie das, die Wiener Zeitung hat das heute gepostet. Es gibt einen großen Artikel über den Justizpalastbrand. Und ich dachte, die Sache ist also wirklich irgendwie erledigt auf der Ebene. Naja, gut, die sind halt. Das ist so passiert und das ist eben auch in der unglaublichen Hass- und Angst- und Brutalitätsebene nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in dieser vollkommen zerfallenen österreichischen Gesellschaft passiert. Und ja, Sie werden es nicht glauben, es hat wirklich Leute gepostet, gegeben, die haben sofort gepostet, dass die Charman und Freunde völlig im Recht waren, weil die Linken haben sie ja bedroht. Und das 90 Jahre später. Meine Lieben, wir müssen verdammt gut aufpassen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt, weil offenkundig neigt sie dazu. Gesegneten und behüteten Abend uns allen.